Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Linzer. Hallo und herzlich willkommen. Der Streit zwischen der Regierungskoalition und den von der Vorgängerregierung eingesetzten Richtern eskaliert. Und braucht die Regierung einen Umbau oder vielmehr eine Vision? Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem, ein neuer Gedenktag soll künftig an die Heimatarmee erinnern. Und im zweiten Teil der Sendung soll es daher um den Mann gehen, der die Gründung der Formation befahl, die während des Zweiten Weltkriegs zur größten Untergrundbewegung Europas wurde. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Ermittlungen wegen angeblichen Staatsstreich, weitere Eskalation des Streits zwischen Regierung und Verfassungsgericht und Premierminister Tusk plant Regierungsumbildung nach Präsidentschaftswahlen. Die Entscheidung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Michał Ostrowski, Ermittlungen gegen die amtierende Regierung wegen eines mutmaßlichen Staatsstreich einzuleiten, sorgt für heftige politische Spannungen in Polen. Grundlage ist eine Anzeige von Bogdan Święczkowski, dem Präsidenten des Verfassungsgerichts, der die Regierung als organisierte kriminelle Gruppe bezeichnete. Święczkowski sieht in den Reformplänen der Regierung für das Verfassungsgericht und den Landesjustizrat einen Versuch, diese Institutionen zu schwächen oder aufzulösen. Justizminister Adam Bodnar kritisierte die Ermittlungen als politisch motiviert und verwies auf enge Verbindungen zwischen Ostrowski, Święczkowski und dem früheren Justizminister Zbigniew Ziobro. Hintergrund ist der schwelende Konflikt über die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Nach der umstrittenen Justizreform der Vorgängerregierung, während die aktuelle Regierung die Reform als notwendigen Schritt zur Stärkung der Demokratie sieht, werfen Gegner ihr verfassungswidriges Vorgehen vor. Außenminister Radosław Sikorski hat Trumps Vorschlag zur Schaffung einer Riviera des Nahen Ostens im Gazastreifen als mutig bezeichnet, betonte jedoch gleichzeitig, dass jegliche Pläne die Palästinenser einbeziehen müssten. Trump hatte angekündigt, dass die USA nach dem Ende des Konflikts in Gaza das Gebiet wirtschaftlich entwickeln wollen, einschließlich eines Ferienressorts. Sikorski äußerte Skepsis gegenüber Trumps Plan, palästinensische Bewohner in Nachbarstaaten umzusiedeln. Polen erkennt die Staatlichkeit Palästinas an und nichts kann ohne die Beteiligung der Palästinenser selbst geschehen, betonte er. Premierminister Donald Tusk kündigte eine umfassende Regierungsreform nach den Präsidentschaftswahlen im Mai an. Ziel sei es, die Zahl der Ministerien zu reduzieren und die Regierung effizienter zu machen. Dies wird eine systemische Veränderung sein, nach der wir eine der kleinsten und nicht die größte Regierung in Europa haben werden, erklärte Tusk. Geplant ist unter anderem laut der Rzeczpospolita die Zusammenlegung der Ministerien für Industrie und Entwicklung zu einem Superministerium für Wirtschaft. Zudem sollen die Ressorts für Wissenschaft und Bildung fusionieren, was möglicherweise das Ende der Amtszeit von Bildungsministerin Barbara Nowacka bedeuten könnte. Im Gesundheitsministerium wird über einen Wechsel von Ministerin Izabela Leszczyna zu Vizeminister Jakub Schulz spekuliert. Die Reform soll auch eine Reduzierung der Vizeministerposten beinhalten. Im Rahmen der polnischen EU-Ratspräsidentschaft trifft sich die Europäische Kommission unter Leitung von Ursula von der Leyen mit Premierminister Donald Tusk in Gdańsk. Die zweitägigen Gespräche drehen sich um Sicherheitsfragen, die Unterstützung der Ukraine sowie die europäische Strategie gegenüber Russland und Belarus. Der Veranstaltungsort, das Europäische Zentrum der Solidarność, ist symbolträchtig und erinnert an Polens Rolle im demokratischen Wandel Europas. Aufgrund des hochrangigen Besuchs gelten in der Stadt verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, darunter ein temporäres Waffenverbot. Und Staatspräsident Andrzej Duda wird heute ein Gesetz unterzeichnen, das den 14. Februar als nationalen Gedenktag der Soldaten der Armia Krajowa, der Heimatarmee, festlegt. Die AK war die größte Widerstandsbewegung im von Deutschland besetzten Europa und spielte eine zentrale Rolle im Warschauer Aufstand von 1944. Die Initiative wurde von der Bürgerkoalition eingebracht, um an den Widerstandskampf gegen die deutsche Besatzung zu erinnern. Die AK wurde 1942 gegründet und offiziell 1945 aufgelöst, doch viele ihrer Mitglieder wurden von den kommunistischen Behörden verfolgt. Der neue Gedenktag soll die historische Bedeutung der Heimatarmee für die polnische Identität würdigen. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Zeit für einen Blick in die Pressekommentare. Premierminister Donald Tusk scheint mit seiner Ankündigung einer tiefgreifenden Regierungsumbildung und eines Systemwechsels auf ein soziales und politisches Bedürfnis zu reagieren, schreibt Michał Szudziński in der konservativ-liberalen Rzeczpospolita. Es so der Autor, sei jedoch ein Fehler anzunehmen, dass die Größe der Regierung das Hauptproblem sei. Wenn etwas nicht funktioniere, liege das nicht daran, dass Polen eine der größten Regierungen Europas habe. Ihre bloße Verkleinerung werde die aktuellen Herausforderungen nicht lösen. Geht es nach Szudziński, sei weder die Größe der Regierung noch das System selbst das Problem, sondern die Struktur des Kabinetts. Viele Minister seien zu starke Parteipolitiker. Digitalisierungsminister Krzysztof Gawkowski sei einer der Vorsitzenden der Linken. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz führe die Bauernpartei PSL an und Katarzyna Połczyńska-Nałęcz sei die erste Stellvertreterin von Sejmmarschall Szymon Hołownia bei Polen 2050. Tusk selbst sei Vorsitzender der Bürgerplattform, andere Minister wie Außenminister Radosław Sikorski oder Innenminister Tomasz Siemoniak seien kompetent, hätten aber keine starke Parteibasis und seien daher von Tusks Vertrauen abhängig. Dies mache die Regierung extrem uneinheitlich. Zwei weitere Probleme kämen hinzu. Erstens Donald Tusk selbst. Er sei sowohl die größte Stärke als auch eine Ursache für Schwierigkeiten. Als eine der prägendsten Figuren der polnischen Politik dominiere er sein Kabinett vollständig. Ohne Regierungssprecher fungiere er selbst als Gehirngesicht und Stimme seiner Administration. Das Resultat? Jeder Erfolg der Regierung werde ihm zugeschrieben, aber ebenso jedes Scheitern. Zweitens fehle ein wirtschaftliches Entscheidungszentrum. Polen stehe vor enormen Herausforderungen, etwa dem Bau mehrerer Atomkraftwerke. Doch Tusk sei zu sehr mit Tagespolitik beschäftigt, um langfristige Strategien zu verfolgen. Ohne klare Zukunftsvision drohe Polen wirtschaftlich zurückzufallen, betont der Autor. In seinen früheren Amtszeiten habe Tusk seinen Ministern ironisch geraten, mit Visionen zum Arzt zu gehen. Heute jedoch verlange das Land gerade nach solchen großen Visionen. Polen müsse entscheiden, welche Rolle es in globalen Zukunftstechnologien wie künstlicher Intelligenz und Hochleistungschips spielen wolle. Solche Fragen ließen sich nicht mit PR-Tricks lösen. Langfristige Strategien entstehen nicht durch Machtspiele in der Koalition, resümiert der Autor. Die Ukraine führe ihre Operationen in ganz Russland mit einer erstaunlichen Freiheit und Effizienz durch, bemerkenswert für ein Land, das angeblich den Krieg verliere, schreibt Jakub Mielnik in der Wochenzeitschrift Prost. Ukrainische Drohnen würden regelmäßig die russische Ölindustrie attackieren und Geheimdienste würden russische Offiziere, Ingenieure und Kollaborateure in Moskau liquidieren. So sei kürzlich ein berüchtigter Gangster und Anhänger des gestürzten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch in einem Moskauer Krankenhaus verblutet. Armen Sarkisian, Chef des Abad-Bataillons, einer paramilitärischen Gruppe mit kriminellen Wurzeln, sei durch eine Bombe im Aufzug seines Wohnhauses getötet worden, trotz bewaffneter Leibwächter. Dies zeige, wie groß der Handlungsspielraum des ukrainischen Geheimdienstes im Herzen Russlands sei. Sarkisian sei nur einer von vielen hochrangigen Akteuren des Kriegs, die in oder um Moskau herum eliminiert wurden. Im Dezember habe der ukrainische Geheimdienst SBU den russischen General Igor Kirillow getötet, der für Chemiewaffen verantwortlich gewesen sein soll. Zuvor sei Michael Schatzky ausgeschaltet worden, ein Ingenieur, der russische Raketen modernisierte. Kiew wolle mit diesen Operationen unmissverständlich klarstellen, dass ohne seine Zustimmung keine Verhandlungen mit Russland stattfinden dürften, urteilt Jakub Mielnik in Prost. Die baltischen Staaten werden sich am Samstag vom postsowjetischen Brell-Stromnetz trennen und am Sonntag an das europäische Synchronnetz anschließen, berichtet das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna. Dies sei ein entscheidender Schritt, um sich energetisch dauerhaft von Russland zu lösen. Einerseits werde damit eine stabile Anbindung an den EU-Strommarkt geschaffen, andererseits werde die russische Exklave Kaliningrad zu einer Energieinsel, die autark operieren müsse. Die Synchronisierung mit dem europäischen Netz mache die baltischen Staaten unabhängig von dem russischen Betreiber des Brell-Systems und minimiere geopolitische Risiken, erklärt der Energieexperte Wojciech Jakubik. Russland sehe diesen Schritt kritisch und verbreite bereits Desinformationen über angebliche Probleme und hohe Kosten der Umstellung, heißt es weiter. Tatsächlich bringe die Integration in das europäische Netz jedoch wirtschaftliche Vorteile. Polnische Stromerzeuger dürften von der Abkopplung profitieren, denn die baltischen Staaten würden noch lange auf Energieimporte angewiesen sein. So Dziennik Gazeta Prawna und soweit auch die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Heute soll Staatspräsident Andrzej Duda einen neuen Gedenktag absegnen, der an die Soldaten der Heimatarmee erinnern soll. Aus diesem Anlass wollen wir nun an den Gründer der Formation erinnern, die die größte Untergrundbewegung im damaligen Europa bildete, an General Władysław Sikorski. Sikorski ist am 4. Juli 1943 in einer Flugzeugkatastrophe ums Leben gekommen. Bis heute dauert in Polen eine Diskussion um seine Todesursache an. War es ein Unfall oder vielleicht ein Attentat? Wenn es denn ein Attentat war, wer hatte Interesse an Sikorskis Tod? Darüber hat Joachim Ciczewski mit dem Historiker und Journalisten Janusz Stitzner gesprochen.
Am 4. Juli 1943, spätnachts, stürzte ein britisches Flugzeug des Typs Liberator kurz nach dem Start vom Flugplatz in Gibraltar ins Mittelmeer, nur 600 Meter von der Küste entfernt. Den Tod fand damals unter anderem General Władysław Sikorski, Ministerpräsident der polnischen Regierung im Exil und Oberkommandierender der polnischen Streitkräfte. Es war ein schwerer Schlag für die polnische Sache im Zweiten Weltkrieg. Neben mir im Studio ist unser Kommentator Janusz Stitzner. Herr Stitzner, warum bewegen Władysław Sikorski und die Umstände seines Todes viele Historiker in Polen immer noch so sehr?
Ja, warum? Weil es eine Symbolfigur des polnischen Widerstandes war. Ein Mann, ein Hoffnungsträger der Polen im besetzten Land. Ein Mann, den die Polen sahen als einen ebenbürtigen Partner von Churchill, von Roosevelt, von Stalin. Einen Mann, der Polen in die Freiheit nach dem Ende des Krieges auch in die Freiheit bringen sollte. Es war ein Politiker, der als Garant angesehen wurde, dass trotz der bevorstehenden, das ahnte man, wahrscheinlichen russischen, sowjetischen Vorherrschaft in Polen, es doch ein demokratisches, freies Polen geben wird.
Ich befürchte, viele unserer Zuhörer wissen kaum etwas mit dem Namen Władysław Sikorski anzufangen. Wer war dieser Mann und wie war sein Werdegang?
Na, ich denke, es war ein bedeutender Politiker in Uniform. Einerseits ein Militär, ein polnischer General, andererseits ein wichtiger polnischer Politiker, wie gesagt, der beides sehr gut verbinden konnte. Talentierter Militär war er, weil er zum Beispiel sein Können unter Beweis gestellt hat am 16. August 1920 bei dem Kampf um Warschau gegen die Sowjets, gegen die Bolschewisten, als es so aussah, dass die Sowjets Warschau einnehmen und dass gerade unabhängige Polen wieder in die sowjetischen Hände fallen wird. Er war derjenige oder seine Einheiten waren diejenigen, die den großen Beitrag zum Sieg bei Warschau geleistet haben. Er war ein bedeutender Militärtheoretiker. Ich darf erinnern an ein Buch von ihm, das 1934 erschienen ist. Es hieß Der zukünftige Krieg, seine Möglichkeiten und sein Charakter und die mit ihm verbundenen Fragen der Landesverteidigung. Ein langer Titel, aber ein Buch, das bis heute Beachtung findet, weil Sikorski dort den schnellen Krieg mit Panzern, Fallschirmtruppen und so weiter vorhergesehen hat, als damals eher in Polen noch die Kavallerie bei den Militärs im Vordergrund stand. Ein Buch, das bis heute für die taktische Aufgaben oder bei den Studenten, die jungen Offizieren in polnischen Hochschulen, Militärhochschulen, dieses Buch wird ihnen empfohlen zur Lektüre. Władysław Sikorski machte seine politische Karriere an der Seite von Józef Piłsudski, er ist in Galizien im österreichischen Teil Polens geboren. Er war ein großer Befürworter der Allianz mit Österreich. Das heißt, es gab verschiedene Strömungen in der polnischen Politik während der Teilungen. Manche sagten, lass uns mit Russland gehen, manche mit Österreich. Im Rahmen des föderalen österreichischen Staates meinte man, die besten Möglichkeiten der Entfaltung der nationalen Identität zu haben. Und Sikorski war ein glühender Anhänger sozusagen einer polnischen Autonomie innerhalb der Österreichs. Als Piłsudski während des Ersten Weltkrieges einen starken anti-österreichischen Kurs einschlug, sich vom Verbündeten der Österreicher zu ihren Gegner, politischen Gegner machte, blieb Sikorski seinen Ideen treu, bei Österreich bleiben, mit Österreich kooperieren und das war der Anfang eines Zerwürfnisses zwischen Józef Piłsudski und Władysław Sikorski. Als Piłsudski seinen Umsturz 1926 hier gemacht hat, stellte sich Sikorski wie ein Teil der polnischen Generäle, polnischen Militärs gegen ihn. Und das bedeutete nach diesem Umsturz, dass er ins politische Abseits abgeschoben wurde. Piłsudski war kein Hitler, war kein Stalin, war kein Mann, der Leute ins Gefängnis brachte, verfolgte oder nur wenige, sondern er schob sie einfach an den Rand der Politik in Bedeutungslosigkeit ab. Und seit 1926/27 war Sikorski praktisch im Ruhestand und engagierte sich zunehmend in der Opposition gegen Piłsudski und dann seine Nachfolger, als Piłsudski gestorben ist. Er war Mitglied der sogenannten Front Blanche mit einer ganzen Gruppe von namhaften polnischen Politikern, der Bauernpartei, Sozialisten, gründete er so eine lose Vereinigung Front Blanche, weil Ignacy Jan Paderewski, der große polnische Politiker und Komponist in der Schweiz in einem Ort Morsch wohnte, und dort haben sie sich versammelt und gesagt, wir müssen etwas gegen dieses halbautoritäre Regierung in Polen tun. Er war also bei Piłsudski und seinen Befürwortern nicht angesehen, deswegen war er völlig politisch bedeutungslos, aber er pflegte sehr gute Beziehungen nach Frankreich und war ein bedeutender Politiker der außerparlamentarischen Opposition in Polen.
Es ist September 1939. Nach 4 Wochen ungleichen Kampfes wird Polen von den Deutschen und von den Sowjets, die ja am 17. September 1939 in Ostpolen einmarschiert sind, aufgeteilt, und das nach nur 19 Jahren Unabhängigkeit. Es ist die 4. Teilung Polens innerhalb von knapp 170 Jahren. Eine nationale Katastrophe, deren furchtbare Ausmaße erst 1945 ersichtlich werden. Wie kommt es, dass ein Mann, wie Sie gerade sagten, aus dem politischen Abseits plötzlich als Chef der polnischen Exilregierung in Paris auftaucht?
Weil er über Rumänien nach Frankreich gelangt. Er versucht, eine Frontverwendung zu bekommen beim Oberkommando der polnischen Armee. Das gelingt ihm nicht. Der letzte Standort des Oberkommandos der polnischen Armee ist an der rumänischen Grenze. Polen hatte vor dem Krieg eine Grenze mit Rumänien. Die Regierung, das Oberkommando der Armee, gehen nach Rumänien über, der Staatspräsident, der Ministerpräsident, und werden dort auf Druck der Sowjets, der Russen, aber auch der Franzosen auf der anderen Seite interniert. Sikorski bekommt freies Geleite, er ist ja nicht belastet, er ist nicht Mitglied dieser Regierung, er hat beste Verbindungen nach Frankreich, gelangt sehr schnell nach Paris, und während die polnische Regierung und das Oberkommando der polnischen Armee mit General Rydz Śmigły in Rumänien festsitzen, hat Sikorski alle Möglichkeiten, sich in Paris zu entfalten. Er ist der Vertrauensmann der Franzosen, und sie üben auf polnische Politiker, polnische Parlamentarier, polnische politische Kreise den Druck aus, Sikorski als den neuen Regierungschef zu akzeptieren. Und dadurch wird er Ministerpräsident einer Regierung im Exil.
Nach der Niederlage Frankreichs setzt die polnische Regierung im Exil ihre Tätigkeit in London weiter. Der Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges am 22. Juni 1941 stellt diese polnische Regierung und vor allem General Sikorski vor neuen, sehr schweren Herausforderungen.
Ja, weil plötzlich ist der Gegner unserer Gegner unser Verbündeter. Das heißt, bis 41 gingen Hitler und Stalin Hand in Hand. Plötzlich beginnt der russisch-sowjetische Krieg. Und das bedeutet, man muss neu die Beziehungen zu Russland formieren, neu gestalten. Churchill ist dringend an einer Allianz mit Russland interessiert. England steht allein. Es ist das einzige Land, das in Europa noch aktiv Krieg führt. Churchill braucht Stalin als Verbündeten. Aber Churchill hat auch einen polnischen Verbündeten, dem er natürlich verpflichtet ist. Dieser Verbündete kämpft an seiner Seite, stellt Truppen auf. Es ist jemand, dem man Garantien gegeben hat. Gegenüber dem hat man auch ein schlechtes Gewissen, wenn Politiker überhaupt ein Gewissen haben, man hat ihm nicht geholfen. Das heißt, Churchill kann Sikorski und die polnische Frage nicht auf dem Altar der Freundschaft mit Stalin opfern. Aber was tun? Churchill zwingt Sikorski und überredet Stalin, dass die polnische Exilregierung und Moskau diplomatische Beziehungen aufnehmen. Sikorski und der russische Botschafter in London, Maisky, unterschreiben schon Ende Juli 1941 einen Vertrag. Und dieser Vertrag sagt Folgendes. Die Sowjets haben die Hälfte Polens okkupiert. Nun sind die Deutschen dort, aber die Russen möchten das nicht mehr zurückgeben. Deswegen sagt man, naja, wir haben jetzt Wichtigeres, die Grenzfrage nach dem Krieg. polnische Bürger, die, das sind Millionen von Polen, die unter russische Hoheit gefallen sind, Tausende und Hunderttausende in Russland deportiert, sollen freigelassen werden. In der Sowjetunion soll eine polnische Armee aufgestellt werden. General Władysław Anders, der dort in Gefangenschaft ist und diese Gefangenschaft überlebt hat, wichtiger Aspekt, kommen wir gleich drauf, soll der Oberkommandierende werden. Aber das Problem besteht darin, Stalin will seine polnische Trophäe nicht abgeben. Solange er sich sehr in Bedrängnis befindet, und das ist vor allem der Sommer 1941, die Deutschen preschen vor, er braucht jeden Verbündeten, jeden Soldaten. Aber schon im Dezember 1941 gelingt es, die Deutschen vor Moskau zu stoppen, und Stalin beginnt immer mehr seine Muskeln spielen zu lassen. Und Churchill und England befinden sich in einer schwierigen Situation. Es braucht die Hilfe der Russlands, kann Polen nicht fallen lassen. Deswegen ist es das Bemühen Churchills, die Polen und die Russen immer wieder zusammenzubringen und in irgendeinen Status quo hier zu etablieren.
Im Frühjahr 1943 kommt es zu einer schweren Krise in den Beziehungen zwischen der polnischen Exilregierung und der Sowjetunion. Die Briten sind entsetzt. Sie fürchten, die Anti-Hitler-Koalition könnte wegen der polnischen Frage schweren Schaden nehmen.
Um es kurz zu machen, die polnische Armee unter General Anders in der Sowjetunion geht nach Persien. Anders und die polnische Regierung sehen, die Russen möchten diese Armee in kleinen Einheiten entlang der ganzen Front einsetzen, sie aufreiben, sie möchten keine Armee, die einer polnischen bürgerlichen Regierung untersteht. Die Polen möchten sie an einem Frontabschnitt einsetzen. Die Lieferungen von Ausrüstung, Lebensmitteln sind immer knapper. Deswegen, die Konflikte werden immer größer. Die Briten vermitteln, die polnische Armee des General Anders geht nach Persien mit einer großen Zahl auch von polnischen Zivilisten, die in der Sowjetunion noch waren. Zweitens, im Frühjahr 1943 kommt das Katyn-Verbrechen zutage. Die Gräber werden entdeckt bei Smolensk, und die polnische Exilregierung befindet sich in einer ausweglosen Situation. Sie kann auch nicht einfach sagen, das ist nicht wahr. Sie gibt den Auftrag an das Internationale Rote Kreuz, die Untersuchung der Frage. Das ist Anlass für die Sowjets zu sagen, wir brechen die diplomatischen Beziehungen mit Sikorski, mit der Exilregierung ab. Die Russen beginnen nun in der Sowjetunion sich der polnischen Kommunisten zu bedienen, um eine künftige polnische Regierung aufzubauen und eine Verständigung zwischen der Exilregierung und Russland wird praktisch unmöglich. Stalin braucht sie nicht mehr. Er hat seine Leute, die das machen, was er will.
Auf dem Rückweg von dieser Inspektion der polnischen Truppen im Nahen Osten macht General Sikorski einen Zwischenstopp in Gibraltar, um anschließend von dort nach London zu fliegen. Dort findet er den Tod in der bereits eingangs erwähnten Flugzeugkatastrophe. Wenn es denn ein Attentat war, wer hatte Interesse an Sikorskis Tod? Seine polnischen politischen Gegner, die befürchteten, Sikorski könnte Stalin zu sehr nachgeben, oder waren es die Briten? Waren es die Russen oder die Deutschen?
Ich denke, die Frage, ob es Polen waren, es gibt viele Spekulationen. Wer hätte das, die Sabotage begehen können? Wären es seine polnischen politischen Gegner, ich glaube, 65 Jahre lang kann so ein Komplott nicht aufgedeckt bleiben. Das kann nicht einer gewesen sein, es müsste ein Komplott gewesen sein, das alle bis heute dicht halten. Und kein Indiz, kein Beweis, kein Dokument, kein nichts zutage kommt, ist praktisch unwahrscheinlich. Wir hätten schon irgendetwas davon gewusst. Den Briten war hier unbequem, aber er war für sie sowieso der beste polnische Politiker, den sie als Verbündeten haben konnten. Mit viel Autorität, der auf sie hörte, der ihnen verpflichtet war, der ihnen glaubte. Ihn zu beseitigen würde bedeuten, dass man sich selbst schwächt. Die Deutschen würden ihn gerne beseitigen wollen, aber ich glaube, sie hatten nicht die Möglichkeit. Das heißt, wir haben bis heute keinen Hinweis, keinen Indiz, keinen Beweis, kein Dokument, dass irgendwie die deutsche Abwehr oder deutsche Stellen mit diesem Attentat, wenn es denn überhaupt ein war, in Verbindung setzt.
Bleiben also die Sowjets.
Ja, und hier gibt es sehr viele Hinweise oder vielleicht auch Indizien, die dafür sprechen. In den 80er Jahren ist herausgekommen, in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass etwa 50 ranghohe Mitarbeiter der britischen Abwehr und des britischen Geheimdienstes gleichzeitig sowjetische Agenten waren im Zweiten Weltkrieg. Einer dieser Agenten war Kim Philby, der später zu großem Ruhm kam und auch in Moskau dann starb. Kim Philby war im Zweiten Weltkrieg der Leiter des britischen Geheimdienstes in Kairo und in seinen Einzugsbereich kam auch Gibraltar. Man weiß, Philby war kurz vor der Zwischenlandung Sikorskis in Gibraltar. Wer weiß, vielleicht hatte der irgendetwas organisiert. Wenn überhaupt Sabotage im Spiel war, dann können es nur britische Bedienstete des Flugplatzes in Gibraltar gewesen sein. Das Flugzeug war abgestellt, nicht besonders gut bewacht. Man hatte da volles Vertrauen. Die vielleicht im Auftrag des NKWD, des russischen Geheimdienstes, da irgendetwas manipuliert haben konnten. Mit dem Tod Sikorskis war die polnische Exilregierung erheblich geschwächt. Eine Galionsfigur, ein großer, herausragender, über große Autorität in der Welt verfügender polnischer Politiker war tot. Seine Nachfolger hatten bei weitem nicht diesen Rang. Der Tod Sikorskis verursachte große Konflikte innerhalb der Exilregierung in London und schwächte sie auch sehr. Und das war natürlich den Russen sehr, sehr zu Pass. Deswegen, theoretisch könnte man sagen, Sie und Philby und die ganzen Aspekte, die ich erwähnt habe, sprechen dafür, dass die Russen vielleicht da ihre Finger im Spiel hatten.
Herr Tetzler, Fachhistoriker hassen die berühmte Was-wäre-wenn-Frage. Aber wir sind keine Historiker, sondern Journalisten und können zum Schluss eine solche Frage stellen. Einfach, weil sie sehr interessant ist. Also, was wäre, wenn General Władysław Sikorski das Kriegsende an der Spitze der polnischen Exilregierung in London erlebt hätte? Die Rote Armee steht in Polen. Stalin wird die polnischen Ostgebiete mit Wilna und Lwów, Lemberg, nicht herausrücken. Polen wird auf Kosten der deutschen Ostgebiete nach Westen verschoben. Die im Grunde bedeutungslosen polnischen Kommunisten, von den Sowjets beschützt und gefördert, spielen die erste politische Geige. Hätte der große Staatsmann General Władysław Sikorski all das verhindern können?
Ich glaube, die Chance war nicht groß. Natürlich wäre er ein schwieriger Gegenspieler für die Russen. Sie hätten die Sowjets, obwohl die Rote Armee in Polen stand, sie müssten im Jahre 45, 46, 47 irgendwie ihn noch in ihr Spiel einbeziehen. Das wäre natürlich für sie schwieriger, mit diesem General Sikorski umzugehen, als einer berühmten, bekannten Persönlichkeit mit viel Autorität, wie bereits gesagt. Aber schauen wir auf die Tschechoslowakei. Staatspräsident Beneš, Außenminister Masaryk waren auch anerkannte Persönlichkeiten, Leute, die über große Autorität verfügten, bürgerliche Politiker. Die Tschechoslowakei war noch bis Anfang 1948 einigermaßen eine bürgerliche Demokratie. Aber dann, als es darum ging, diese Demokratie zu beseitigen und die Tschechoslowakei auch zu einem kommunistischen Land zu machen, dann zögerten die tschechischen Kommunisten, instruiert und angestachelt von den Russen, nicht diese beiden Politiker zu stürzen, sie praktisch zu umgehen. Und ich glaube, so makaber das klingt, das Attentat und der frühe Tod von General Sikorski hat ihm bestimmt eine gewaltige Demütigung und eine große Enttäuschung seines Lebens erspart. Denn auch er wäre wahrscheinlich unter den Umständen der Teilung Europas, des Kalten Krieges und der Brutalität Stalins, mit der gegen die neuen Satellitenstaaten vorgegangen ist, auch er wäre letztendlich machtlos. Aber die Russen hätten auch ein schwierigeres Spiel. Sie würden es aber wahrscheinlich doch gewinnen.
Ja, noch Stützner, vielen Dank für das Gespräch.
Über den Mann hinter der Gründung der Heimatarmee, AK, hat mit Janusz Stützner Joachim Tietjerski gesprochen. In Polen soll fortan am 14. Februar an die Armia Krajowa erinnert werden. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Deniso. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.